Liebe Zuhörer unseres Radios, in dieser Mittagszeit stelle ich Ihnen einige Gedanken aus dem Buch von Karl Rahner vor. Knechte Christi heißt es, es ist Ende der 60er Jahre herausgekommen. Es geht um den Gehorsam. Mir sind diese Äußerungen von Rahner, ich bin mir der Problematik einiger Punkte bei ihm durchaus auch bewusst. Deshalb wichtig, weil er ein unglaubliches Gespür für die Moderne gehabt hat. Er hat eigentlich schon vieles vorweggenommen, was jetzt erst auf die Kirche zukommt. Er hat erkannt, dass wir immer mehr in eine besondere Position kommen werden, in dem Sinn, dass das Christsein nicht mehr das Alltägliche, sondern die Ausnahme sein wird. Und dementsprechend hat er seine Gedanken formuliert, in gewisser Weise damit schon auch die Entwicklung, die jetzt erst langsam sich Bahn bricht, vorweggenommen hat. Vorbemerkungen zum Thema Gehorsam sind ihm wichtig und ich möchte noch einen Punkt davon aufgreifen und dann zum Eigentlichen seiner Ausführungen kommen. Was er jetzt formuliert, das klingt zunächst sehr theoretisch, aber Sie werden gleich merken, dass es auch sehr praktisch ist. Gehorsam kann in einem sehr weiten Sinn verstanden werden. Dann bedeutet es die freie und willige Annahme des Notwendigen. Das heißt dessen, was der Mensch einerseits in einer konkreten Lebenssituation nicht vermeiden kann, was er aber andererseits auch nur widerstrebend und unter Protest erleiden könnte. Die Motivation, mit der eine solche freie und willige Annahme des Notwendigen vollzogen wird, kann sehr verschieden sein. Der Christ nimmt letztlich dieses unvermeidlich Notwendige frei an und macht es zu dem von ihm frei Gewollten und nicht nur passiv Erlittenen, insofern er es anerkennt als Verfügung Gottes. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wenn wir in der Christusnachfolge sind, dann gilt natürlich auch das Vorbild des Herrn für uns. Rein äußerlich gesehen ist Christus einem Justizmord zum Opfer gefallen, dem Geschrei der Menge, der Schwachheit des Pontius Pilatus, dem Verrat des Judas Iskariot. Aber wir wissen alle, wenn man jetzt angeben würde, warum Christus gestorben ist, dass das in keinster Weise die zutreffende und richtige Antwort war. In der Heiligen Schrift heißt es vielmehr, es war Gottes gnädiger Wille, ihn für uns alle hinzugeben. Das heißt, der Plan, der Wille des Vaters hat durch diese Menschen hindurch Erfüllung gefunden. Auch wenn er das natürlich nicht angestiftet hat, wenn er es nicht Judas angehalten hat, Christus zu verraten, damit sein Wille sich erfüllt, aber er hat es zugelassen. Und insofern begegnet uns in dem, was in konkreten Lebenssituationen auch zugemutet wird, tatsächlich der Wille Gottes, wenn wir in der Lage sind, bei vielem durch das Vordergründige hindurchzuschauen. Ein anderes Beispiel. Wie Sie wissen, habe ich mich viel mit der Situation der Kirche im Osten beschäftigt, vor allem auch mit der Leidenssituation der Kirche in der Stalinzeit, in der Verfolgungszeit, die ja bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gedauert hat. Unglaublich viele Glaubende sind den Weg durch das Archipel Gulag gegangen, auch Mönche, Priester, und sie haben wirklich das unsagbare Leid, das ihnen zugefügt worden ist, als ganz bewusste Christusnachfolge auf sich genommen. Also das, was jetzt an sie herangetragen worden ist, dem sie sicher nicht entziehen haben können, versucht wirklich jetzt auch in diesem geistlichen Sinn zu sehen, als das Kreuz Christi auf ihre Schultern gelegt worden ist. Und ich weiß aus vielem Studium und Gesprächen von Schriften dieser Leute, dass gerade diese Starzen, diese Weisen im Osten vom Herrn ganz besondere Gnadengaben auch bekommen haben. Gaben der Erkenntnis, der Weisheit des Herzens, Gaben der Vereinigung mit dem Herrn, die sie so sicher nicht bekommen hätten, wenn sie das einfach nur passiv als etwas ihnen Zugefügtes angenommen hätten. Ist halt so, jetzt bin ich in diesem Konzentrationslager, werde ich vielleicht sterben wie die anderen, aber sie haben es ganz bewusst als Christusnachfolge verstanden. Also diese teuflische Aszese, die ihnen auferlegt worden ist, die Schandnummer auf dem Rücken, das ausgemergelte Gesicht, das Geschrei der Antreiber, die Peitschenhiebe, die Mithäftlinge, die durch die Bank Kriminelle waren. All das, dieses Furchtbare, angenommen und damit nicht nur passiv erlitten. Also das ist das, was Rahner hier meint. Auch diese Fähigkeit durch den Alltag hindurch, das, was uns wieder auf uns zukommt, den Willen Gottes zu erkennen. Und dann weiter, weil auch dieser Gehorsam im weitesten Sinne in seiner christlichen Interpretation über allem Amor Fati, also über jede Schicksalsliebe hinaus, ein personales Verhältnis zur Verfügung des liebenden Gottes besagt, nähert sich der Begriff des Gehorsams auch in diesem weitesten Sinn, und zwar auch im Sinn der Heiligen Schrift, dem Gehorsam im eigentlichen und strikten Sinn. Also, dass man es als Wille Gottes annimmt, als Verfügung, zumindest hat es ja zugelassen. Nun, das Erste, was zum Thema des Gehorsams selbst zu sagen ist, ist wohl dieses. Durch die ganze Schrift des Neuen Testamentes wird sehr oft, gewissermaßen in einem Schlüsselbegriff, die erlösende Sendung Christi als Gehorsam gegenüber dem Vater dargestellt. Um diese Aussage der Schrift zu erfassen, darf man nicht bloß auf die Worte gehorchen, Gehorsam und Gehorsam als Adjektiv, sondern auch auf Worte wie Gebot, er bringt dann die griechischen Worte entole, alle Gerechtigkeit erfüllen, plerosai, pasan, diakosinen, sich unterordnen, hypotastesai, den Willen erfüllen, poien totelema, den Willen suchen, zetain totelema, die Schrift erfüllen, pleruntas graphas, die Notwendigkeit des Leidens, dei patein, also man muss, dei heißt muss und patein leiden, das Muss des Leidens und ähnliche Worte, soweit sich diese auf Jesus beziehen. Bei den Synoptikern, besonders bei Lukas, versteht Jesus sein Leben und seine Sendung als Ausführung einer göttlichen, gerechten und zwar endzeitlichen Verfügung. Das ist dieses Muss. Das begegnet uns bei dem Gespräch des Herrn mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Musste nicht der Messias all das erleiden? Woher kommt dieses Muss? Wer steht dahinter? Muss. Ich muss heute bei dir zu Gast sein, Zachäus. Dieses göttliche Muss kommt bei Lukas oft vor. Und da geht es natürlich letztlich auch um den Gehorsam und die Verfügung vom Vater her, die schon in der Schrift des alten Bundes niedergelegt ist und von ihm erfüllt werden muss. Dementsprechend betet er im Ölgarten zum Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Um den Gehorsam Jesu bei den Synoptikern deutlich zu machen, muss man auch auf die Worte Jesu achten, in denen er sich als Diener, Diakonia, aller erklärt. Der johannäische Jesus weiß sich unter das Gebot des Vaters gestellt, das er empfangen hat. Er bezeugt, dass er immer dieses Gebot und das Wort des Vaters bewahrt, teren, das griechische Wort. In der Sendung im Namen des Vaters kommt er in die Welt und nicht in seinem eigenen Namen, um nicht seinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Dieser Wille ist, wie Jesus bezeugt, seine Speise. So geht sein ganzes Tun, fern jeder Selbstherrlichkeit, hervor aus der göttlichen Tat und dem Willen des Vaters. So sagt Jesus mit vollem Recht von sich, was ihm, dem Vater, wohlgefällig ist, tue ich immer. Bei Paulus treten nun ausdrücklich die Worte Gehorsam, Gehorchen auf. Bei ihm ist das ganze Drama der Heilsgeschichte verstanden als Konflikt zwischen denen, die in der Nachfolge des ersten Adams durch Ungehorsam gegen Gott und sein Gesetz rebellieren, und denen, die in der Nachfolge des zweiten Adams durch diesen Gehorsam gerettet werden. Dementsprechend wird bei Paulus Christus selbst dargestellt als der, der in seiner Seinsweise vor aller Schaffung der Welt in seinem Gottgleichsein, in seiner irdischen Existenz nicht im Glanz offenbaren wollte, sondern in der Niedrigkeit der Existenz eines Sklaven. Das ist der Philipperhymnus. Und zwar bis zum Tod am Kreuz. Der Hebräerbrief sieht Christus als den, der aus seinem Leiden, das heißt in der willigen Annahme alles dessen, was ihm unentrinnbar bis zum Tod auferlegt war, Gehorsam gelernt hat. Ein wörtliches Zitat aus Hebräer 5,8. Es darf dabei nicht übersehen werden, dass diese Aussage gemacht wird in einem Kontext, der von Christus als dem hohen Priester unseres Heils handelt. Dieser Gehorsam Christi prägt und durchdringt sein ganzes Leben, da er beim Eintritt in die Welt mit den Worten von Psalm 40 betet und bezeugt, dass er gekommen ist, den Willen Gottes zu tun. Und zwar nach Vorhersage der Schrift des Alten Testamentes. Soweit jetzt mal dieser biblische, kursorische Durchgang, aus dem sehr gut deutlich geworden ist, dass der Gehorsam Christi etwas ganz Zentrales ist in seinem Leben. Es segne, heile und behüte sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.